Herzlich willkommen zurück zu Logbuch. Wir haben jetzt eine kleine Pause hinter uns. Wir haben gesagt, dass wir diese ersten 10 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, dass sich das für uns anfühlt wie das Ende einer Staffel sozusagen, wie bei einer Serie. Und jetzt beginnen wir mit der zweiten Staffel. Willkommen zurück und vielen Dank für das nette Feedback zwischendurch und zur ersten Staffel. Und wir freuen uns sehr darauf, jetzt wieder loszulegen. Und weil wir nicht nur das Feedback bekommen haben, sondern auch, weil das ganz wichtig ist für jedes weitere Land, was man in Zukunft mal hier betrachtet, wollen wir die zweite Staffel ein bisschen anders starten. Wir wollen heute deinen Alltag, Kiki, als Reisejournalistin betrachten, weil du hast es ja nicht nur geschafft, das in so viele Länder wie nur irgendwie möglich zu reisen, sondern du hast auch eine ganz andere Zeit erlebt, du hast eine ganz andere Welt erlebt des Reisens und des Existierens und Wandelns in anderen Ländern. Und ich glaube, es ist ein sehr spannender Mehrwert für alle HörerInnen, wenn wir es schaffen, dass du das mal noch näher bringst. Und zwar hast du uns heute eine Geschichte mitgebracht aus deiner spannenden Welt als Reisejournalistin. Und genau darum geht's heute. Wo sind wir heute und was ist dir passiert?
Ich habe in meinen Aufzeichnungen mal sehr weit zurückgeblättert. Das war auch so der Anfang meiner Tätigkeit als Reisejournalistin, vielleicht sogar der Beginn. Und zwar gehe ich jetzt mal zurück an Anfang der 80er Jahre, wo ich schon frei gearbeitet habe und auch deswegen viel reisen konnte. Also ich war total unabhängig, aber auf den Reisen habe ich dann immer irgendwelche Storys gesucht. Und die vielleicht eine der bizarrsten und abenteuerlichsten Erlebnisse war auf den Philippinen. Und zwar, wir reden jetzt so vom Jahr 1983 ungefähr, 83, 84. Ich kann das gar nicht mal ganz genau sagen. Aber ich glaube, es war 1983 im Herbst. Philippinen bin ich zu der Zeit öfters gewesen, weil ich dort sehr nette und viele Freunde gefunden hatte und mir das Land unheimlich gut gefiel, die Leute liebenswert, sehr, sehr gastfreundlich. Und man kam natürlich auch sprachlich dadurch sehr gut klar, weil die sprachen alle Englisch. So. Bei einem Aufenthalt in Manila bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen in der Manila Times. Und witzigerweise habe ich jetzt in einem Buch, ich werde nachher noch über das Buch etwas reden, beziehungsweise über die Bücher, die sich mit der Expedition, über die es letztendlich geht, befassen, just diesen Artikel gefunden. Und ich lese ihn mal eben vor, weil die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die geht zurück auf die erste Begegnung mit Bob Hopeman, Engländer Bob Hopeman. Und ich glaube, der Abenteurer per se. Also ich glaube, ich bin nie wieder jemandem begegnet, der abenteuerlicher unterwegs war als Bob.
Wir haben immer mal wieder Bob gestriffen, auch in unseren Folgen, ein, zwei Mal. Und du hast mir immer mal so von ihm erzählt. Und wie du sagst, also nach allen Erzählungen der ultimative Abenteurer.
Genau. Und diese Geschichte ist mir eigentlich auch immer noch sehr präsent, zumal ich mit Bob immer noch in Verbindung bin. Also ich lese das mal eben vor, was da drin steht.
Ja, sehr gerne.
Und zwar, der Engländer Bob Hopeman und 6 internationale Abenteuer bereiten sich auf ihre baldige Abfahrt vor. Die waghalsigen Segler, unter ihnen eine Frau und ein 60-jähriger Filipino, haben auf der Insel Tawi-Tawi ein vorzeitliches Boot nachbauen lassen und wollen damit eine Besiedlungsreise wie vor 2000 Jahren von Südostasien nach Madagaskar wiederholen. So, das habe ich gelesen. Der Text geht natürlich noch weiter und habe gedacht, wow, das ist es. Diesem Mann musste unbedingt begegnen und gucken, was der da macht und so weiter und so fort. Und
wir haben sowas ja mal gehabt, als wir über Französisch-Polynesien gesprochen haben, dass man irgendwie, das ist offensichtlich eine Faszination oder dass es Abenteurer gibt, sehr wenige auf der Welt, die diese Faszination verspürt haben, zu sagen, wie sind Menschen damals gereist, wie sind sie von A nach B gekommen und wie haben sie unglaubliche Strecken überwunden. Und Bob ist jetzt einer von diesen Menschen, die das offensichtlich
erforschen
wollten.
Genau, und die verschiedenste Sachen auch nachvollzogen haben. Also das war nur seine erste große Expedition. Und zwar, die ging mit einem großen Auslegerboot, ein Großkanu von Südostasien, also Abfahrt war dann in Tawi-Tawi, letztendlich bis nach Madagaskar. Das sind etwa 5600 Meilen über den Indischen Ozean.
Und da reden wir ja auch von einer Zeit, wo diese Orte, an denen man sich da bewegt, nicht dieselben sind wie heute 2021. Also das ist ja auch eine ganz andere politische, ganz andere gesellschaftliche Stimmung, die da wahrscheinlich herrscht, einfach in diesen Ländern.
Das ist richtig.
Also das macht ja die Reise sozusagen. Und das ist ja auch das, was dann wahrscheinlich, wo ich auch, wenn du gleich erzählst, nochmal einhaken würde, wenn man 2021 so einen Artikel liest, wie du jetzt, und sagst, den muss ich treffen, dann ist das ja jetzt schon eine Herausforderung.
Easy. Ja, aber okay, es ist einfach. Aber das ist einfach. Ich meine, erstmal muss man sich vorstellen, es gab 1983, es gab noch kein Fax. Es gab sowieso kein Handy oder sonstige Verbindung. Und auf den Philippinen zu telefonieren war auch immer irgendwie ein ganz großes Abenteuer. Mal funktionierte es, mal funktionierte es nicht. Zu der Zeit war ständig sogenanntes Brownout. Das heißt, in der ganzen Stadt fiel der Strom aus. Mhm. Fast jeden Tag. Und aber ich bin dann in Manila tatsächlich an Bob rangekommen, und zwar über Philippine Airlines, die nationale Airline. Ich glaube, die existiert heute gar nicht mehr.
Jedenfalls nicht mehr international. Millennial, wie kauft man ein Flugticket 1983? Ist das ein grundsätzlicher Unterschied? Ich meine, das ist ja eine andere Welt einfach. Für mich ist das jetzt ein Langstreckenflug. Das ist ja 1983 noch eine andere Geschichte.
Ich musste, irrerweise musste ich das gar nicht kaufen, weil ich wurde nämlich von Philippine Airlines gesponsert.
Das ist natürlich
ein Unterschied. Ja, und zwar, weil ich in Manila, ich sagte ja schon, ich bin da ein paar Mal gewesen und habe in dem Zusammenhang auch mal den Obersten getroffen, so. Und den Chef. Und der sagte so viel, wie du reist und so. Und da eben auch Zielgebiete, wo Philippine Airlines hinfliegt, also ich spreche jetzt auch von Europa, du könntest doch für unser Bordbuch schreiben. Ja. Ich sage, das ist eine super Idee. So. Und deswegen bekam ich Tickets von Philippine Airlines, die dann immer von Frankfurt oder Amsterdam nach Manila ging. Das war natürlich schon mal eine Grundvoraussetzung,
sind wir
die
bei
einfach
dem,
optimal war.
Bei der Feststellung, dass es sich einfach lohnt, Reisejournalist zu sein.
In dem Falle ja. Und Philippine Airlines hat mich auch weiterhin gesponsert dann auf den Philippinen, weil ich bin auf verschiedensten Inseln gewesen.
Ja.
Und Philippine Airlines war aber auch das Unternehmen, welches Bob Hopman gesponsert hat und seine Expedition. Mhm. So, und das stand in dem Artikel natürlich auch nochmal dick drin. Und deswegen bin ich über Philippine Airlines dann an Bob Hopman rangekommen, der auch in dem Moment in Manila weilte. So, und wir haben telefoniert und Bob sagte zu mir, ja klar, kannst mitkommen, ich fliege ein paar Tage darunter und lass uns auf dem Flughafen treffen. So, und sieh zu, dass du ein Ticket kriegst nach Tawi Tawi. So, Tawi Tawi liegt ganz im Süden der Philippinen.
Geschrieben so, Tawi Tawi.
Tawi Tawi, ne? Geschrieben, mhm. Und eine Urwaldinsel, was mir aber in dem Moment überhaupt nicht klar war. Es war einfach ganz weit weg. Das heißt übrigens, Tawi Tawi heißt ganz weit weg.
Ah, okay.
Und jedenfalls bin ich so Philippine Airlines und habe um ein Ticket gebeten. Und der Chef sagte mir, nee, Tawi Tawi, du kannst überall hinfliegen, wo du willst, auf den Philippinen. Aber Tawi Tawi, nee. Ich sage, wieso das denn nicht? Das sei zu gefährlich. Ich sage, was ist denn da gefährlich? Im Gegensatz zu anderen Inseln, ja. Ja, der wollte nicht so richtig mit raus, aber sagte, nee, du kriegst ein Ticket gerne bis Zamboanga, das ist die Hauptstadt von südlich Mindanao, so die größte Insel, die im Süden der Philippinen liegt. Und da musst du schon sehen, wie du weiterkommst. So. Ich muss dazu sagen, letztendlich habe ich dann doch ein Ticket gekriegt. Taui, Taui. Und auf dem Flughafen dann traf ich Bob beim Abflug, der irgendwie schon so richtig witzig drauf war und sich über mich halb tot lachte, dass ich eigentlich jetzt da mit auf die Insel fliege und angucken wollte, wie er die Expedition ausrüstet und ja, überhaupt gucken, wie es da unten war und so weiter, weil ich habe da natürlich einen tollen Artikel gleich gesehen. Mit einem Artikel, mit dem ich echt Furore machen konnte, denn wie gesagt, das war so der Beginn meiner reisejournalistischen Zeit.
Und es ist ja auch eine Geschichte, die also außergewöhnlich ist. Also es ist ja nicht einfach,
ich meine, zu der Zeit war es auch so, also dass die Philippinen waren nicht irgendwie hier so ein Household Name, ganz allgemein. Also man erfuhr da sehr wenig drüber. Ja. Und schon gar nicht, wie gesagt, zu der Zeit. So, wir flogen also da runter nach Zamboanga. Und ich hatte dann einen Weiterflug und Bob offenbarte mir dann, dass er noch in Zamboanga bleiben würde und dann später nachkommen. Und in dem Zusammenhang sagte er immer, du musst mal sehen, wie du überhaupt da hinkommst, wo das Boot, wo wir das Boot gebaut haben, wo das Boot liegt, nach Fort Languyan, weil das liegt etwa so 30 Seemeilen von der Provinzhauptstadt Bongao entfernt und es gibt keine Straßen auf Tawi Tawi. Okay, das hatte ich bis dahin nicht. Wie gesagt, heutzutage, man googelt mal ganz kurz, ja, und weiß eigentlich alles, was es zu wissen gibt über das Ziel, wo man hin will. Aber das war damals absolut unmöglich.
Und ich glaube, du sagtest ja auch schon zu mir vorhin, dass auch heute da noch Urwald ist. Es gibt ein, zwei Straßen.
Ja, genau. Ich habe dann nochmal jetzt gerade eben Google Maps geguckt und festgestellt, also die Insel dürfte immer noch, wenn er nicht abgeholzt ist. Aber er sieht grün aus und es, man sieht da zwei oder drei Straßen, mehr nicht.
Und wenn man
falls sie überhaupt vorhanden sind. Weil
fast 40 Jahren nur zwei Straßen baut, das heißt
ja,
dann schon was.
Genau, ja, es leben dort insgesamt nur so 30.000 Menschen. Und die wohnen natürlich an der Küste und sind also mit Boot unterwegs. Mhm. Im Prinzip muss man ja auch nicht durch den Urwald laufen, weil da ist nichts. Mhm. Also Bob sagte irgendwie viel Spaß. Verzog sein Gesicht zum Lachen und sagte noch, ich bin ja mal gespannt, ob du ein Schiff findest, ein Bootchen findest, das dich nach Fort Languyan bringt. Wenn nicht, dann musst du halt auf mich warten. Ich bin in zwei, drei Tagen, bin ich auch da unten und bringe noch einen Teil der Crew mit.
Und er hatte ein Boot.
Er hatte ein Boot, ja. Was für eins, das habe ich dann erst später mitgekriegt. Ein Metzler, ein Schlauchboot. Deutscher Fabrikation. Jedenfalls bin ich dann da runtergeflogen und ich hatte aber von Philippine Airlines gesagt bekommen, wenn ich da ankomme, dann möchte ich mich sofort beim Militär melden, damit die wissen, dass ich da bin und ein bisschen auf mich aufpassen. Aber bis dahin, muss ich mal dazu sagen, wusste ich eigentlich immer noch nicht, wieso auf mich aufpassen. Weil
ja.
So, und jedenfalls bin ich dann nach der Landung auf einer Graspiste vom Bongao bin ich dann direkt immer ins Büro gegangen vom Militär, vom Oberst. Ja, also die von Philippine Airlines gab es da irgendwie einen Abgesandten, die hat mich abgeholt und da gleich hingebracht. So. Und so ganz sympathischer Mann irgendwie. Und der rückte dann so langsam damit raus, wo die Gefahren eigentlich steckten da unten. Und zwar, er erzählte irgendwie ein bisschen was von Piraten, von Rebellen, von Guerillas.
Oh Gott.
Und so, man hatte das Gefühl, es gab nur diese und gar keine normalen Menschen, die da lebten. Jedenfalls sagte der, also okay, wir passen auf dich auf und wir können aber, ich zeige dir die Stadt und wir können morgen auch mal einen Ausflug machen mit dem Boot hier durch die Inselwelt. Und als ich ihm dann erzählte, wo ich eigentlich hin wollte, da sagte er, wie willst du da hinkommen? Ich sage, naja, mit dem Boot. Und er sagt, was für ein Boot? Ich sage, ja, wir hätten schon irgendwie einen Fischer oder so finden, der mich da hinbringen kann. Und dann schüttelte er den Kopf und sagte, ich glaube nicht. Ich sage, ja, aber ihr habt ja hier unten Boote. Ja, sagt er, aber die kann ich nicht dazu einsetzen, dich jetzt da 30 Seemeilen nach Fort Languyan zu bringen.
Das
okay, ich habe das erstmal so stehen lassen und dachte dann, ja, jetzt gehe ich ja erstmal zum Hafen und gucke, ob ich ein Boot finde. In der Zwischenzeit, aber scheinbar scheint die Kommunikation hat damals irgendwie ganz gut funktioniert, denn ich kam an den Hafen, da lagen allerlei so kleine Fischerbootchen, Auslegerbootchen und so weiter rum und so mit mehreren Leuten gesprochen, habe gesagt, wo ich hin will und habe natürlich auch gleich Geld geboten und für die Verhältnisse ziemlich viel, weil ich schon wusste, auf den Philippinen kommt man weiter, wenn man gutes Geldangebot macht, wenn sie im Prinzip nicht wollen, hilft das immer. Nein. Das half überhaupt nicht.
Das ist halt das, was an dieser Geschichte jetzt, die sich da entfaltet, eine ganz wichtige Grundlage ist. Und wenn man dich so kennt, dann weiß man, warum du diesen Beruf und diesen Job so lange gemacht hast, weil man darf vielleicht auch nicht vergessen, dir ist vieles egal, wenn du eine gute Geschichte witterst. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, dass, und das muss man ja auch sagen, auch als Frau in dieser Zeit und in eine politische Situation kommt, die man nicht einschätzen kann, eine gesellschaftliche Situation. Und gerade dann, wenn man in ein Gebiet kommt, wo ja, was ja so ein eigentlich wie so ein Entstehungspunkt ist für irgendwelche kritischen, für Piraten, für Leute, die sich außerhalb des Gesetzes bewegen, wenn man eben weg ist von der Zivilisation sozusagen. Und es ist natürlich unglaublich beeindruckend, dass der einzige Gedanke ist, ich möchte hier ein Boot haben und nicht, wie kann ich dieser Situation entgehen, was viele hätten. Und deswegen,
also, die werden da gar nicht runtergeflogen.
Eine ganz wichtige Grundlage, die, wenn man dich jetzt so nicht kennt, wissen muss, da, wenn die Story stimmt, dann gibt es kein Halten mehr.
Das ist wohl wahr. Aber ein Halten gab es insofern doch, weil ich fand tatsächlich kein Boot, was mich dahin bringen wollte.
Also
egal,
heißt,
was
Leute
ich für ein Geld geboten habe.
Zu viel Respekt, dich dahin
ja,
zu fahren.
Nein, Geschichte war, dass dieser Oberst schon die Message durchgegeben hatte, da kommt eine Frau aus Deutschland und die will ein Boot haben oder ein Boot chartern und damit nach Fort Languyan fahren. So. Und wir sagen Militär, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, die Gefahr ist zu groß. Und diese Message muss in der Zeit, die ich brauchte, um zum Hafen zu kommen, vorher hatte ich mir noch ein Hostel gesucht zum Übernachten, also hat, weiß ich, ein paar Stündchen gedauert, bis ich da mal war. Mhm. Und in dieser Zeit muss diese Message durchgedrungen sein. So, ich kriegte jedenfalls kein Boot. Naja, bin wieder zurück zu dem Oberst und habe den dann nochmal gebeten. Und er sagte, morgen machen wir jetzt erstmal einen Ausflug. Dann kannst du mal sehen, wie schön wir das hier haben. Du musst eigentlich gar nicht so weit wegfahren, ist traumhaft schön hier so. Okay, sage ich, wunderbar, machen wir das. Und und dann hat er mich abends auch noch zum Essen eingeladen und sagte, jetzt zeige ich dir mal ein bisschen die Stadt. Muss jetzt am Bongao, also immer noch, das habe ich also als total versifften Ort in Erinnerung. Marode, schmutzig, das Wasser war fürchterlich, was da am Hafen rumschwappte. Und das kannte ich überhaupt nicht von anderen Orten auf den Philippinen. Und also erschien mir sehr chaotisch, das Ganze. Und aber es gab ein Hostel oder man nannte es Hotel, aber das war so ein Rohbau aus Holz. Und das war das Einzige, wo ich überhaupt übernachten konnte. Hatte mir auch dieser Oberst empfohlen. Naja, jedenfalls, was ich dann da bekam, war, ich sag mal, so eine Art Verschlag mit Holz umbaut. Aber die Wände gingen nicht ganz bis nach oben. Da muss man sich ja so wie eine riesige Scheune vorstellen, wo Etagen eingezogen wurden und dann so Kämmerchen da reingebaut, ja. Und ich wohnte ganz oben und weiß ich nicht, das war vielleicht so ein Kabuff von, weiß ich nicht, ein paar Quadratmeter, stand ein Bett drin und ein Stuhl und that was it. Nun ja, war mir egal, irgendwo musste ich übernachten, so. Und der Oberst, der mich jetzt zum Essen eingeladen hat, hat mich dann abends abgeholt. Wir sind schön essen gegangen. Das gab's. Es gab ein ganz nettes Restaurant da. Und dann kam schon die erste, wieder sehr merkwürdige Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die Filipinos sind ja unglaublich musikalisch. Also in meinen Augen die besten Musiker der Welt. Weil jeder kann singen, Gitarre spielen und so weiter. Das ist ganz allgemein übers Land verbreitet. Und Disco war damals natürlich auch angesagt. So. Und nach dem Essen sagt der Oberst, jetzt gehen wir noch in der Disco. Und ich, Disco? In diesem versifften Ort? Jedenfalls sind wir dann da irgendwo hingefahren. Da war auch wieder so eine Scheune, kleinere Art, wieder rein. Und irgendwie etwas schummerig. Und als sich die Augen dann dran gewöhnt hatten, also oben hing eine Disco-Kugel, Musik war top. Und auf der Tanzfläche bewegten sich nur Männer. Wie ich dann ziemlich schnell feststellte, schwule Männer, auch offensichtlich sehr schwule Männer und so Queen-mäßig. Und ich dachte, was ist denn hier los? Irgendwie so, es war völlig ungewöhnlich, ja. Zumal wir uns in einem muslimischen Gebiet befanden. Mhm. Naja, jedenfalls war das sehr fröhlich da, gab ein gutes Bier. Und dann kam aber wieder die nächste Situation war, dann, ich kam zu dem Hostel zurück, der lieferte mich da ab. Das war also irgendwie so verschlossen mit Ketten und so weiter und so fort. Musste erstmal jemanden holen, der das dann aufmachte. Wie gesagt, es war immer diese latente Gefahr, dass nicht mir, sondern überhaupt irgendwas passiert. Ja, Überfall oder wie auch immer. Naja, es wurde dann aufgemacht und ich ging die Stufen nach oben und kam an einer geöffneten Tür vorbei im ersten Stock und guckte da so rein. Und was sah ich? Da saßen Männer vom Fernseher und sahen Pornos. So, und da wurde mir schon mal ein bisschen grummelig im Magen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, ich dann noch einen Stock höher, dann in mein Kabuff, Tür zugeschlossen und versucht dann zu schlafen. Und mit einmal hörte ich so ein Kratzen an der Türe und dachte, oh Gott, ich bin ja hier alleine und wenn ja was ist, kein Mensch hilft mir. Selbst mein Oberst war weit weg. Ja. Und wie gesagt, es gibt ja keine Handy, gab ja, ja keine klar. Handys, nichts, ne? Überhaupt klar. Keine Möglichkeit zu verbinden, sich mit irgendjemandem. Ja, und dann mit einmal, ich machte dann irgendwie meine Taschenlampe an und leuchtete irgendwie die Wand ab und sah dann irgendwie so eine Hand oben über die Holzmauer und die Holzwand. Oh. Und da war jemand, der zog sich von außen nach, oh. nach oben und oh. guckte dann so und da vielleicht zum ersten und letzten Mal in meinem Leben ließ ich einen unglaublichen Schrei los. Klar, oh damit fiel der Typ von der Mauer runter und alles war gut so. Ich habe dann tatsächlich noch ein bisschen geschlafen.
Das alleine ist für mich unfassbar, dass du das geschafft hast, dass du nicht schreiend also rausgerannt bist.
Ja, ich habe normalerweise nicht viel Angst, aber in dem Moment ja, ja. wirklich, das war also, eine sehr, sehr heikle Situation.
Unglaublich, ja. Unglaublich.
Und ja, am nächsten Tag holte mich dann der Oberst wieder ab. Und was machten wir? Wir stiegen an Deck eines Kanonenboots. Ich konnte es kaum glauben, aber es war natürlich klar, weil da lagen mehrere da unten, ne? Um, was weiß ich, die Piraten, die Guerillas, die Rebellen da irgendwo in Schach zu halten oder zumindest die zu beobachten und so weiter. Jedenfalls, dann fuhren wir los.
Also man war eigentlich immer für irgendeinen Eskalations- und Kriegsfall gerüstet da.
Genau.
Ja.
Ja, da kommt noch was dazu, ja. was ich dann später erzähle. Weil da gab es noch viel mehr Kriegsgerät. Aber das war nicht offensichtlich. Also das Einzige waren diese Marine-Bootchen. Also waren nicht allzu groß.
Ja.
Und mit einer Kanone vorne drauf. So, und dann fuhren wir los. Und ich muss sagen, das war wirklich eine traumhafte Inselwelt. Also Kitsch-Postkarte. Kleine Inseln, so ein bisschen wie die Malediven mit Palmen drauf und schneeweißen Stränden und absolut klares Wasser. Es war wunderschön, wunderbar. Und wir hatten ein Picknick mitgenommen und da waren natürlich noch ein paar von seinen Leuten dabei, die uns dann, was weiß ich, einen Fisch angelten und den Fisch zubereiteten und so weiter. Also ganz große Klasse, war auch sehr happy. Und ich versuchte, den dann immer irgendwie zu überreden und sagte, so mit diesem Bootchen könnte man doch auch die Küste hochfahren, damit ich zu diesem Fort Langoyan komme. Und da ließ er sich aber überhaupt nicht drauf ein. Nein, das geht nicht und wir haben auch nicht genügend Sprit und so weiter. Und naja, okay, sind wir abends zurückgekommen und die nächste Nacht war dann ganz normal und am nächsten Tag sollte dann Bob kommen und eben Teil seiner Crew. Und ich bin dann zum Flughafen gefahren und da war was los. Das war auch wieder so eine Szenerie, wie man sie überhaupt nicht erwartet. Also das Terminal war so ein kleines Holzgebäude, ringsherum Palmen und in der Mitte die Graspiste. An dem Moment waren da aber ganz viele Menschen, alle ganz hübsch gekleidet und irgendwie ein großes Schild mit Welcome. Und da bin ich eins davon ausgegangen, die warten auf Bob. Und dann stand da aber noch ein Kinderchor. Im weißen Kleidchen und die Haare schön zu Zöpfen geflochten. Und ich hatte bloß in dem Moment niemanden, den ich fragen konnte, was das Ganze bedeutet. Außerdem habe ich gedacht, okay, das ist das Welcome von Bob, weil der und sein Buddy Chico waren schon ein Jahr da unten, um dieses Schiff überhaupt zu bauen. So, also war bekannt. Die Expedition mit der Sarimanok, so der Name des Bootes, des Auslegerbootes, sollte dann ein paar Wochen später starten.
Wie kam es denn eigentlich überhaupt, dass sich der Ort ausgesucht wurde, um das Boot da zu bauen und um
der einzige Grund war, weil er dort einen Baum gefunden hatte, ein Hartholzbaum, aus dem er den Rumpf machen lassen konnte.
Und das war auch sozusagen das historische Material.
Ja, genau. Also es gab es kaum noch auf den Philippinen und jedenfalls nicht küstennah. Also er hat da ganz lange gesucht. Und es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man ihn einen findet, den jetzt mal einfach abschlagen kann oder so, sondern, naja, jedenfalls, es war dann der Vizegouverneur von Taui Taui, Gary Matpa, der ihm diesen Baum gespendet hat. Der wiederum war mit dem Präsidenten befreundet, Marcos zu der Zeit. Und so gab es dann auch wieder diese Connection. Und der Gary Matpa irgendwie, der hat auch so eine kleine, ja, was natürlich für sich gesehen, wenn das Ganze passiert, mit einmal das Licht aller Journalisten fällt mit einmal auf seine Insel Taui Taui. Und ja, hat er also wirklich so einen Vorteil drin gesehen. Und so haben die dann den Baum gefunden im Urwald und zwar eben nicht so weit weg von der Küste, weil so ein Riesenbaum, nicht nur das mit Abschlagen, man muss ihn auch zur Küste runterbringen, weil da wurde er gebaut, eben in dieser Bucht Fort Langoyan.
Und es braucht diesen einen großen Baum, um daraus sozusagen den gesamten Rumpf zu bauen.
Genau.
Ja, Also die Expedition sollte jetzt...
Nein, also der Rumpf, ein Unterteil des Rumpfes und dann kamen da Bretter dazu. Mhm. Und ja, und dann die Ausleger. Die Ausleger sollten aus Bambus sein. Und da hatten sie zu der Zeit Schwierigkeiten, Bambus zu finden. Denn just auf Taui, überall wuchs Bambus auf den Philippinen, aber nicht auf Taui, aus dem einfachen Grunde. Es gab da ganz viele Wildschweine. Okay. Und diese Wildschweine haben Bambus immer schon gleich gefressen, wenn er da versucht hatte, sich zu entwickeln. Und auf den anderen Inseln gab es wenig oder Wildschweine, einfach weil die Filipinos überwiegend Christen sind, die essen Schweinefleisch, mhm. aber nicht dort unten. Ne, das sind Moslems und die essen kein Schweinefleisch. Deswegen konnten sie diese Wildschweine so entwickeln. Und wie mir Bob erzählte, diese Wildschweine schwammen auch von Insel zu Insel. Mhm. So eine lange Reihe irgendwie. Ich habe da mal ein Foto von gesehen, völlig irre. Naja, jedenfalls fanden die kein Bambus. Haben sie nachher auf einer anderen Insel gefunden.
Okay.
Wir waren auf dem Flughafen.
Genau.
Genau, so. Als ich dann auf dem Flughafen stand und auf die Palmen guckte, dachte ich dann, was steht da denn zwischen den Palmen? Da standen da zwei Panzer. Richtig große Panzer. Was ist das denn hier? Und das Ganze war sowieso ein bisschen, wenn man dann dichter guckte, sag ich mal, wie so ein kleiner Kriegsschauplatz. Ne? Die Panzer, da gab es auch noch einen Kampfhubschrauber und so weiter. Und ja, und dann landete das Flugzeug. Und die Gangway wurde rangeschoben und Bob kam als erster raus, der Kinderchor fing an zu singen. Aber letztendlich galt das gar nicht ihm, sondern es galt einer Delegation vom Kulturministerium. Und der Kinderchor war von der Schule in Bongao und die hatten gerade Abschluss, ja. So, diese Delegation vom Kulturministerium in Manila war dort runtergekommen, um diesen Abschluss mit den Abiturienten zu feiern oder die zu ehren, die Urkunde zu übergeben. Aber wie gesagt, als Erste kam Bob raus und dachte, es sei alles für sich, weil in dem Moment kamen dann auch die Panzer aus den Palmen vorgefahren und fuhren irgendwie 100 Meter hin und 100 Meter wieder zurück. Und das war's dann. Und wie Bob mir später erzählte, mir konnten die auch nicht, weil die nicht mehr Sprit gehabt hätten. Das war eine wirklich bizarre Situation.
Ja, das klingt wirklich bizarr.
Und ja, es ging dann weiter, dass Bob lachte sich natürlich halb tot, als er mich da am Terminal draußen auf der Wiese da stehen sah und sagte, na, hast du wohl nicht geschafft, ein Boot zu kriegen? Sag, nee. Und er sagt, kein Problem, ich habe ja eins. So. Und er hat ja, wie gesagt, ein paar Crewmitglieder mitgebracht, die dann mit auf die Expedition gehen würden. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Leute, mhm. ne? So. Und dann sind wir aber erstmal auf den Markt gegangen, einkaufen, Proviant für die Zeit bis zur Abfahrt und sind dann irgendwo so halbwegs in den Urwald an den Strand und da war eine Hütte und diese Hütte machte Bob auf und was stand da drin? Jenes Metzler, ein oranges Metzler. Alles eingeladen, unter anderem auch die ganze Kameraausrüstung und ja, und was weiß ich, Obst und Kasten Bier und noch eine ganze Menge Rum. Alles, was man eben so braucht, wenn man in die Wildnis fährt und da irgendwo überleben will. Und viele Kinder waren da um uns herum und ja, so. Und dann alles eingepackt und das Boot ins Wasser geschoben, reingesprungen. Ja, und dann saßen wir da 6 Leute insgesamt und saßen quasi auf dem ganzen Proviant auf der Kameraausrüstung obendrauf. Was ich nicht wusste, das hat er mit Bob mir erst erzählt, nachdem wir angekommen waren, dass dort auch noch einige $1,000 versteckt waren. Und damit wollte er die Arbeiter bezahlen, mhm. die ein ganzes Jahr lang an dem Boot gearbeitet
ohne,
hatten.
Ohne dass er da war und er wollte sie genau. jetzt bezahlen. Ja, okay.
Und er natürlich auch für die ganze Expedition, brauchte man ja auch Geld.
Also wenn ich Begriffe wie Rebellen, Guerilla und Piraten höre, ist es jetzt nicht so, dass ich direkt mein erster Impuls wäre, einen Haufen Bargeld mit
naja, in dieses Gebiet musste zu ja nehmen.
Aber
es
muss natürlich dahin.
Ja, aber wie klar. gesagt, ich wusste das auch nicht. Die Kameraausrüstung, okay, habe ich gesehen. Ich hatte ja meine eigene auch noch dabei. Aber irgendwie, man fühlte sich wie in so einem Film. Ich sag mal so eher so vielleicht ein bisschen Robinson Crusoe-mäßig. Aber dadurch, dass das so eher so nicht schön war, diese exotische Kulisse, weiß ich nicht, ich dachte irgendwie nie an potenzielle Piraten, die da irgendwo rumfahren oder so. Nun ja, so, dann donnerten wir los, spiegelglattes Wasser und kommen ziemlich schnell voran. Und mit einmal sahen wir von vorne so eine schwarze Wand auf uns zukommen, sprich Regen und vielleicht auch Gewitter drin. Und die kam dann immer irgendwie näher und näher und dachten, oh Gott, naja, egal, wenn wir nass werden, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir werden nicht von dem Dings getroffen, von irgendeinem Blitz. Denn wie man weiß, ist das nicht ganz ungefährlich, klar, auf dem Meer darum zu schippern beim Gewitter. So, und dann kam, dann schälte sich aber aus dieser schwarzen Wand, schälte sich ein Boot. Also ich rede jetzt, das Ganze war noch so, ich weiß nicht, einige hundert Meter entfernt, wenn nicht Kilometer. Man sah mit einmal ein Boot da irgendwie rauskommen und da habe ich noch gedacht, oh, jetzt geht's los, weil das war ein Boot und das hatte eine Kanone vorne drauf. Was für eins genau, und das ist kein Militärboot, war das war zu sehen. Aber so, und da habe ich dann gedacht, das sind die Piraten. Und das haben die anderen auch gedacht. Wir wurden aber mit einmal ganz still, haben uns gar nicht mehr unterhalten, weil wir konnten auch gar nichts machen, weil die Küste war in dem Moment eigentlich zu weit weg. Und man kann natürlich auch die Geschwindigkeit von dem anderen Schiff konnten wir gar nicht absehen. So, jetzt fuhren wir eigentlich direkt auf die zu und mit einmal drehten die ab. Richtung Küste. Und dann haben wir gesehen, okay, Kanone vorne drauf, aber alles andere, was da sonst auf diesem Schifflein oben drauf stand, waren Einwohner. Also das war so eine Art Fähre, sag ich mal. Bewaffnet, weil man ja nie weiß, ob man nicht überfallen wird. So, und als diese Gefahr vorbei war, in Anführungsstrichen, dann erzählte Bob, oh mein Gott, die hätten einen richtig guten Fang gemacht, weil da kam man mit einmal raus mit diesen, weiß ich nicht, 7.000 oder 8.000 Dollar, die da versteckt waren. Naja, dann fuhren wir nochmal so, weiß ich nicht, ein paar Stündchen und landeten da oben in dieser Bucht und da lag dann auch das Schiff. Es war noch nicht ganz fertig, weil, wie gesagt, es fehlten die Ausleger noch. Ja. Und ausgestiegen, Proviant ausgepackt und Bob hatte sich zusammen mit seinem Buddy, mit seinem Freund Chico Hansen, die hatten sich eine Hütte gebaut, so oben auf dem hohen Ufer. Das nannten sie The Tea House of the Mango Moon, weil genau neben dieser Hütte war ein riesiger Mangobaum. Und das war dann auch wieder so eine bisschen abenteuerliche Geschichte dort. Also da sind wir dann alle untergekommen, war groß genug. Die Hütte hatte er, die war wohl verfallen gewesen, die hat er von diesem Gary Matpa zur Verfügung gestellt bekommen. Die hatten die dann aufgebaut, sodass man da drin wohnen konnte. War auch eine Küche drin, eine kleine, offenes Feuer und so weiter. Und ein großer Tisch und da saßen wir dann abends und haben schön geschleppt. Wir hatten ja Proviant mitgebracht und vor allem eine ganze Menge getrunken, weil es war reichlich da in dem Moment noch. Mit einmal kam tatsächlich ein unglaubliches Gewitter. Und ich glaube, der Blitz fuhr sogar in den Mangobaum, wenn ich mich recht entsinne. Also es war sehr unangenehm, die ganze Arie. Und mit einmal klopfte es an der Türe. Dumm, dumm, dumm. Bob stand dann auf und ich sehe ihn noch so mit der Pfeife im Mund, ging er da zur Tür. Und ich konnte vom Tisch aus, konnte ich sehen, wer da an der Tür klopfte. Also Tür auf und da standen zwei junge Männer, bis unter die Nasenspitze bewaffnet. Oh Gott. Wir verstummten am Tisch.
Endlich.
Und aber Bob redete mit denen irgendwie ganz ruhig und hatte denen wohl zu verstehen gegeben, also erstmal Waffen runter. Und die ließen dann dung, 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 Gewehr und was immer die bei sich hatten, ließen sie einfach mutig fallen. Und das war's dann und grinsten irgendwie so ein bisschen dumm, dämlich immer noch Bob an. Und Bob hatte erst gar nicht verstanden, was die eigentlich wollten. Und dann guckte er uns irgendwie an und irgendwie, weiß ich nicht, ich und noch jemand anderes, es ging zur Türe und guckten die beiden Burschen an. Wie gesagt, Waffen waren ja schon mal weg. Und dann sah man, dass der eine ganz dicke Backe hatte. Und was er letztendlich wollte, waren Schmerzmittel gegen Zahnschmerzen. Ja. Und ne, Bob war ja bekannt und dass da ein Weißer irgendwie Medizin dabei hat,
das wusste man.
Wusste man wohl, ja genau. Außerdem wäre der Weg in diese Provinzhauptstadt Bangao viel zu weit gewesen.
Und vielleicht wäre da noch nicht mal sicher Schmerzmittel gewesen.
Genau, ja. So.
Und natürlich hatte Bob welche, weil wer so vorausschauend packt, wie er es tut, der bringt natürlich auch Schmerzmittel mit.
Ja, das wohl war. Wobei ich dazu sagen muss, diese Expedition, die er da ausgerüstet hat, die sollte tatsächlich nach, ich sag mal, Maßstäben von vor 2000 Jahren ging. Also das Vorbild des Bootes hatten sie unter anderem gefunden als Relief am Tempel Borobudur auf Java. Mhm.
Ja.
Ne, dieser Tempel stammt ja aus dem 6., 8. Jahrhundert. Und noch in verschiedenen anderen Unterlagen. Also es gab eigentlich sehr wenig Unterlagen. Und der Chico, der war Künstler. Und der hat dann das Boot gezeichnet und danach haben sie es dann gebaut. Weil es gab auf den Philippinen oder sonst wo keinen Mensch mehr, der so ein Boot bauen konnte. Ja. So ein großes Kanu, was also hochseetüchtig war. Und ob es das war eh noch die Frage.
Das war ja eh noch zu klären.
Also der Plan war, alles so zu machen, wie es die Austronesier, also Menschen, die damals in Südostasien gewohnt haben, waren natürlich verschiedene Völker. Ganz genau weiß man auch nicht, wer denn da letztendlich losgesegelt ist und ob überhaupt. Wie die wohl den Indischen Ozean überquert haben, also mit welchen Methoden. Also und genau so wollte das Bob eigentlich auch durchziehen. Das heißt, ohne technisches Gerät. Und ohne moderne, nicht nur Technik, sondern auch was Essen betrifft. So. Beispielsweise, es sollte also alles so sein, wie man damals den Proviant, sag ich mal, fermentiert oder haltbar gemacht hat. Ja. Dafür war auch eine Frau zuständig, eine Engländerin, Sally Crook. Und die hat sich da mit der ganzen, mit den Lebensmitteln und so weiter beschäftigt und hat getrocknet und eingeweckt, sag ich mal, sowas in der Richtung. Und das ging nachher später alles mit an Bord. Also das war wirklich so eine Expedition, wie man sich vorstellte, dass sie vor 2000 Jahren, ungefähr 2000 Jahren passiert sein könnte.
Hat er denn
und deswegen
Form
auch
von,
gar keine Medikamente.
Ich wollte gerade nämlich fragen, hat er irgendeine Form von Backup sich offen gelassen?
Nein, hat
Navigationsgeräte,
er nicht. Hat er nicht,
irgendwas?
Nein. Hat
Wahnsinn.
Er überhaupt nicht.
Und sein Ziel war es, das nachzuempfinden und letztlich ja auch zu beweisen, dass es möglich war, Hochseefahrten
genau,
zu machen,
genau.
Zu einer Zeit, wo viele das nicht vermuten würden.
Genau. Ich meine, ein seiner Vorbilder war natürlich Thor Heyerdahl mit seiner Kon-Tiki,
genau.
Auf den Spuren der alten Polynesier gewesen ist. Aber bis dahin gab es noch niemanden, der versucht hat, über den Indischen Ozean zu schippern. Aber dass das irgendwie passiert ist, das weiß man einfach anhand der Sprache auf Madagaskar, weil es gibt verschiedene Wörter, die sind eindeutig, stammen die aus Südostasien, also aus der Tagalo, also philippinische Hauptsprache und verschiedene andere Ausdrücke und auch Pflanzen,
ja.
Die eindeutig von dort kamen, beispielsweise Frangipani,
mhm.
Also dieser Baum mit diesen wunderschönen duftenden Blüten. Heutzutage ist er sehr bekannt inzwischen,
ja.
Ne?
Aber das haben wir ja bei, also das war ja auch genau das, was ich am Anfang sagte, dass es einige wenige gab, die das versucht haben. Und wir haben bei Französisch-Polynesien ja auch drüber gesprochen, diese unfassbare Migrationsbewegung von Menschen in Zeiten, wo man einfach nicht denkt, dass man solche Unwegsamkeiten irgendwie überbrücken kann. Und wenn man bedenkt, dass ihr in einem modernen Schlauchboot saßt und letztlich ja auch dem Wetter ausgesetzt wart, aber das noch nicht mal auf hoher See, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für ein unglaubliches Vorhaben ist, in so einem Boot und mit solchen Mitteln einfach aufs Meer rauszuschippern.
Genau.
Also eben der ultimative Abenteurer.
Genau. Also letztendlich kann ich ja schon mal vorwegnehmen, weil ich war ja auf der Expedition selbst nicht dabei. Also die Expedition, sie ist geglückt, allerdings mit ein paar Hindernissen dazwischen, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und sie haben diese 7000 Kilometer überbrückt, sind ein paar Mal in Sturm gekommen und einmal so, dass das Boot fast abgesoffen wäre.
Mhm.
Das kann man übrigens in den Büchern, die darüber später entstanden sind, mal nachlesen. Eins ist von Albrecht Schäfer, habe ich mir gerade noch mal antiquarisch besorgt. Ein Kollege, der dann mitgefahren ist.
Mhm.
Das heißt Sarimanok, eine Seereise wie vor 2000 Jahren und ist bei Frieder King und Thaler erschienen. Wie gesagt, das gibt es nur noch, ist antiquarisch. Und Bob selbst hat sein Buch erst 2018 rausgebracht.
Also fast 40
Dazwischen Jahre hat er noch zig andere Expeditionen gemacht. Und habe ich auch versucht, jetzt noch mal ranzukommen, aber es wird in England ist das verlegt worden. Das ist mir jetzt auf die Schnelle nicht gelungen. Da bin ich aber noch mal hinterher.
Aber du hast ja sozusagen mit all diesen Unwegsamkeiten, mit all diesen Abenteuern, mal wieder, muss man in deinem Fall sagen, es geschafft, das zu sehen, diesen Prozess auch zu sehen, wie dieses Boot entsteht und deine Geschichte zu schreiben darüber.
Ja, genau. Das war ja auch spannend, genau. Ich meine, ich war da letztendlich nur ein paar Tage, aber da habe ich schon so in diesen paar Tagen so unglaublich viel erlebt. Vielleicht noch ein kleines Ding zwischendurch, ein kleines Abenteuer bzw. Erlebnis. Wir sind dann von der Bucht aus und da hin und wieder mal ins Wasser gesprungen, was ehrlich gesagt sehr unangenehm war, weil da so eine Art Wasserflöhe drin waren, die am Körper irgendwie nagten. Mhm. Also ich war da nicht lange drin. Und sind dann auf so kleinen Pfaden an der Bucht entlang gelaufen. Und da gab es eine kleine Gemeinde und eine große Moschee. Und die Moschee stand am hohen Ufer und unten drunter im Wasser war ein Pfahl, dicker Pfahl. Und an diesem Pfahl war ein Mann gefesselt. Und so, wie wir dann hörten, stand er da schon etwas länger. Und zwar, der stand tatsächlich am Pranger. Der war erwischt worden beim Klauen von irgendwelchen Waffen. Mhm. Und der Imam hat ihn dann dazu verdonnert, eine Woche dort im Wasser zu stehen.
Auch mit Tieren und
ja, mit diesen Tierchen da drin und natürlich Mücken. Also der stand im brusthohen Wasser. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Ebbe und Flut. Und ja. Ich sag mal, wenn Ebbe war, dann ging das Wasser vielleicht bis zu den Knien. Und bei Flut ging es dann bis zur Brust. Also der war ständig diesen ganzen Insekten da ausgesetzt.
Furchtbar.
Ja, das war ganz gruselig. Das war auch sowas, wo man eigentlich nicht weiter drüber nachdenken wollte.
Ja, also konfrontiert mit echt vielen Dingen, die selbst damals nicht normal waren einfach.
Nee, überhaupt nicht. Also das war Mittelalter oder so, würde ich mal sagen. Aber die Leute lebten da eigentlich auch so völlig wild da im Busch, sag ich mal. Gab ein paar kleine Hütten, aber wie gesagt, diese große Moschee. Und lebten auch aus dem Busch.
Ja.
Was immer sie da geschossen haben, Papageien, Affen.
Ja.
Um Proteine zu haben und gibt natürlich da sehr viele Früchte.
Ja.
Da kommt noch eine kleine Geschichte obendrein, was mich daran erinnert, weil du vorhin auf die Tabletten eingestiegen bist. Wie gesagt, die hatten keine Medikamente nachher an Bord. Und zwar, einer der Crew war Chico Hansen, ich habe ihn schon mal erwähnt. In den hatte ich mich mal kurz verliebt. Und so ziemlich, ziemlich doll sogar. Und das war gegenseitig. Und ja, und wir haben uns dann nachher verabschiedet, als ich dann wieder zurück nach Manila bin und haben uns verabredet, entweder auf Madagaskar, wenn sie denn dort ankommen würden, oder irgendwo auf der Welt. Was ich in diesem Moment natürlich nicht ahnen konnte, war, dass ich Chico nie wiedersehen würde. Mhm. Weil der in der Zwischenzeit verstorben ist. Mhm. Verstorben war natürlich. Und zwar, also das ist eine Geschichte, die habe ich dann erst ein oder zwei Jahre später überhaupt mitgekriegt. Wie gesagt, Kommunikation zu der Zeit war sehr, sehr schwierig. Irgendwann kriegte ich mal einen Anruf von Albrecht und der erzählte mir irgendwas, dass Chico da ausgefallen war, aber nichts ganz Genaues wüsste und dass er eigentlich jetzt Chicos Platz einnehmen würde und mit segeln würde. Mhm. Und ich sage, wo ist denn Bob jetzt, wo ist das Boot und so weiter. Und er sagte, ja, die sind auf Bali. Mhm. Okay, viel mehr wusste er auch nicht, weil er, wie gesagt, hat Telefon, ne? Immer ganz schwierige Geschichte. Und er würde dann irgendwann mal nach Bali, wenn Bob sich entschieden hätte, die Expedition weiterzuführen. So, jetzt greife ich mal ein bisschen vor. Kurze Zeit später war ich dann tatsächlich auf Bali, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt dort unten. Das war mein 84, noch bevor ich Paul, meinen Mann, kennengelernt habe. Und habe dann nach Bob gesucht. Okay, ich habe ihn letztendlich gefunden in Padangbai. Und dort lag dann auch das Boot. So, und erst in dem Moment, das war jetzt über ein Jahr später, erzählte mir Bob, was überhaupt passiert sei. Mhm. Und zwar ist Chico auf dem Weg von den Philippinen Richtung Indonesien, ist ins Koma gefallen. Mhm. Und keiner wusste, was war. Und wie gesagt, die hatten tatsächlich keine Medikamente dabei. und wachte auch gar nicht wieder auf. Dann haben sie es geschafft, bis nach Surabaya zu kommen. Das Surabaya liegt im Norden von, einer Hafenstadt im Norden von Java. Und dort haben sie Chico dann ins Krankenhaus gebracht. Die konnten auch nicht helfen. Das Einzige, was sie festgestellt hatten, der litt an Hepatitis. Mhm. So, und diese Hepatitis hatte er sich dort in Taui Taui eingefangen. Mhm. Und ja, und hat sie natürlich nicht auskurieren können. Oder klar, war chronisch so. Jedenfalls furchtbar. Wurde dann, ja, es war ganz furchtbar. Chico war Amerikaner. Und man hat ihn dann von Surabaya aus, er konnte irgendwie einen Deal machen mit dem amerikanischen Krankenhaus in Manila. Nicht er, sondern Bob natürlich.
Ja.
Und so, und dann hat man Chico mit einer Militärmaschine nach Manila fliegen können. Und dort ist er ins Krankenhaus gekommen und ist dann dort auch gestorben. So, und für Bob,
furchtbar.
Ja, das war ganz, ganz schrecklich.
Aber es ist natürlich, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, es ist auch einfach unfassbar, in was für Zeitabschnitten man da irgendwie diese Geschichte, die du jetzt erzählst, wie man da so mit das verfolgt, weil das ist natürlich heute, also es macht, ist heute genauso furchtbar wie damals, aber einfach in diesen Zeitabschnitten zu denken, also dass man eben nicht weiß, sofort Bescheid weiß und sofort Informationen hat, sondern dass es dann teilweise ein Jahr dauert und man ja auch eine Entfernung, Philippinen, Deutschland, Bali, das ist ja auch alles eine etwas abstraktere Entfernung irgendwie.
Ja, so heutzutage ist nur ein Klick entfernt, wie man so schön sagt, ne?
Also das ist natürlich irgendwie eine unfassbare Geschichte, die auch unendlich traurig ist eigentlich, aber natürlich auch wirklich, ja, also eine unglaubliche Geschichte, muss man echt sagen.
Kleiner Abschluss, was mir eigentlich jetzt gerade wieder eingefallen ist, die dazu wunderbar passt. Und zwar, als ich noch in Manila war, bevor ich Bob getroffen habe, war ich abends bei einem Essen und saß gegenüber einer Frau, die sich als Hellseherin herausstellte oder vorstellte. Und haben wir so ein bisschen drüber geflaxt, weil die Filipinos sind ja auch mal ganz, ja, nicht immer alles so ernst, lachen viel und so weiter und so fort. Und ich glaube eigentlich an so eine Sachen auch nicht. Muss
das
mal
weiß
ehrlich
man,
sagen.
Glaube ich,
ja,
auch mittlerweile, wenn man den Podcast ein bisschen verfolgt hat, dass du dem
genau
nicht allzu empfindlich gegenüberstehst.
Nein, aber während des Essens sagt sie, hast du Lust, dass ich mal aus deiner Hand lese? Ich sage, ja klar, mal gucken. So. Und dann hat sie aus meiner Hand gelesen und schrunzelte die Stirn. Und ich sage, was ist? Und dann sagte sie zu mir erstmal so ein paar positive Sachen, wo ich herkomme, was ich mache und tue und so weiter und so fort. Und dann sagte sie was ja normalerweise Hellseher nicht machen, sagte sie, jemand, der dir sehr nahe steht, wird sterben.
Boah. Mit dem Wissen, was man hat, unfassbar.
Ja, weil in dem Moment wusste ich ja noch nicht mal, dass ich Chico kannte,
naja,
kennenlernen würde. Ja, weil ich dachte natürlich sofort an meine Mutter oder meine Schwester,
klar,
die mir am nächsten stehen. Und
man ist ja dann in so einem Moment bist du ja auch nicht rational und denkst, das ist Quatsch, sondern du hast natürlich dann irgendwie auch vielleicht unbegründet.
Ja, aber ganz sagen, ich kriegte natürlich sofort Herzklopfen, weil wie gesagt, ich dachte natürlich gleich an zu Hause und die fast Unmöglichkeit, wenn sowas passiert, dass ich das mitkriege, ja, auf den Philippinen.
Ja.
Ja.
Aber unglaublich. Also es gibt manchmal Dinge auf der Welt, die kann man nicht erklären.
Nee.
Und das hast du dann.
Und seitdem habe ich dann also später mal so Hellseherei, wenn sich das irgendwie ergeben hat, beispielsweise in Thailand oder so in Bangkok, da trifft man auch in den Tempel Hellseher, ja. Und so hin und wieder haben wir das dann mal aus Spaß uns die Zukunft vorhersagen lassen. Und da waren auch immer mal wieder Sachen dabei, die dann tatsächlich eingetroffen sind.
Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Aber du hattest, glaube ich, auch in einer der anderen Folgen mal erzählt, dass es sowas gab. Und ja, man kann von Glückstreffer reden. Ich persönlich glaube auch nicht an sowas, aber irgendwas, es gibt manchmal offensichtlich Dinge, die man sich nicht erklären kann.
Nee.
Unfassbar eigentlich. Vielleicht zum Abschluss dieser Wahnsinnsgeschichte. Wie ging es weiter mit Bob und hat er nochmal eine Tour danach gemacht?
Nein, also Bob hat dann erstmal das Ganze ruhen lassen. Der ist mit dem Schiff dann nach Bali gesegelt und konnte das dann in Padang Bai liegen lassen. So. Und das, wie gesagt, das hatte ich dann ja irgendwie mitgekriegt, dass er dort ist. Und Ja, und dann hat sich das ergeben. Das wiederum hängt mit dem Oktoberfest zusammen. Ja, das sind so komische Querverbindungen, aber wenn man drüber nachdenkt, was wäre gewesen, wenn oder wenn nicht, ja, wenn ich dort nicht gewesen wäre, wäre ich auch nach Bali nicht gekommen und so weiter und so fort. Und zwar hatte ich auf dem Oktoberfest eine Geschichte recherchiert und Fotos gemacht für Philippine Airlines, für das Bordbuch. Und das in dem Zusammenhang in einer Box in einem dieser großen Zelte und neben mir saß Walter de Vries. Und den habe ich optisch, sage ich mal, für einen Filipino gehalten, weil ich zu der Zeit auch noch, sag ich mal, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationalitäten, also die Optik nicht. Ich kannte sie noch nicht so. Aber weiter stellte sich heraus, der war kein Filipino, sondern hatte seine Wurzeln in Indonesien. Mhm. Und wir haben uns dann natürlich ewig unterhalten. Und Walter war Student des und studierte Space Law. Natürlich völlig außergewöhnlich damals.
Ja, abgespaced.
Genau, abgespaced. Ich rede jetzt von 1984, weil das war immer noch bevor ich, oder 85, sorry, bevor ich meinen Mann dann letztendlich kennengelernt habe.
Also eine andere Geschichte. Anderthalb, zwei Jahre ungefähr nach der ganzen Geschichte auf
den Philippinen. Genau, so, und Walter erzählte mir dann und sagte, er würde zum ersten Mal dann nach Indonesien fliegen, hatte gesagt, irgendwie so um Weihnachten herum, um seine Familie, die dort unten noch lebte, also mal zu besuchen. Ja. Also natürlich Eltern und Geschwister und so weiter lebten alle in Holland. Aber es gab da noch diverse Tanten und Onkel und Cousins und so weiter. Und er wollte irgendwie sich die Zeit mal nehmen, in den Semesterferien darunter zu fliegen und die alle mal zu besuchen. Und sagte dann irgendwie, komm doch mit. So, und dann habe ich nachher, ich habe dann irgendwie, ja, mit meinem Journalismus habe ich nicht viel Geld gemacht, aber ich habe irgendwie gejobbt und hatte dann auch irgendwie mal das Geld zusammen und bin dann tatsächlich nach Indonesien geflogen und habe Walter dann in Jakarta getroffen, wo wir erst bei seinem sehr berühmten Cousin gewohnt haben. Es war ein berühmter Badminton-Spieler, Haryanto, zu der Zeit. Der hat, glaube ich, auch Olympiade mitgemacht und so weiter. Jedenfalls bin ich mit Walter dann durch Indonesien, verschiedene Inseln, unter anderem eine Insel, das ist, wäre dann vielleicht meine nächste oder übernächste Geschichte, haben wir gemeinsam Schiffbruch erlitten, auf Komodo, da wo die Drachen leben. Aber das ist eine andere Story. Jedenfalls sind wir dann auch in Bali gewesen und gerade gestern kriegte ich mit einmal eine Nachricht von einem Hotel, was sein 38-jähriges Jubiläum feiert, Nusa Dua Beach Hotel. Und das war das Hotel, wo wir als erstes waren. Ja, das hatte damals wohl gerade eröffnet und da waren wir die einzigen Gäste.
Ja.
Und vor lauter Langeweile sind wir da wieder ausgezogen. War keine Gäste. Es war phänomenal. Das Personal stand am Pool und reichte uns Handtücher und Getränke, sobald wir dem Pool entstiegen und so weiter. Jedenfalls wir haben dort gewohnt, weil wir auf Bali jemanden getroffen hatten, Jon Zürcher, der dort eine Kneipe hatte, das Swiss.
Der uns in der Bali-Folge
genau, begegnet ist. Genau, der uns in der Bali-Folge begegnet ist. Und Jon fragte dann, wie gesagt, ich suchte ja den Bob. Und Jon hat dann irgendwie rumgefragt, ob der irgendwo mal aufgetaucht war und ob irgendjemand mal dieses Boot gesehen hatte, weil wäre schon ein auffälliges Boot, ein Riesenboot mit Auslegern. Und irgendwie kam es dann raus, dass der wahrscheinlich in Padang Bai ist. Und dann haben wir uns aufs Motorrad geschwungen. Ich vorne, Walter hinten, weil ich habe Motorradführerschein, Walter nicht, was immer sehr viele Lacher ergab, sag ich mal, wenn ein indonesischer Mann, indonesisch aussehend jedenfalls, hinten drauf sitzt, ja, Frau vorne. Und dann kamen wir nach Padang Bai. Also damals war die Insel auch noch so, dass die Straßen waren nicht alle gepflastert, die Brücken waren aus Holz. Und das war eine ziemlich Balanceakte, einmal mit dem Motorrad darüber zu kommen. Und da trafen wir dann auf Bob.
Unglaublich. Also wirklich, in einer Zeit ohne komplette Telekommunikation ist das einfach Wahnsinn, dass das so klappt. Mit dem großen Vorteil natürlich, dass dieses Boot halt natürlich wahnsinnig auffällig ist. Aber trotzdem.
Ja, aber letztendlich war das dann gar nicht mehr so auffällig, weil an Padang Bai am Strand lagen ohne Ende, ich glaube bis heute, Fischerboote, so ganz bunte. Hier oben hängt ein Modell davon.
Und wir haben, glaube ich, auch schon mal ein Bild auf Instagram gepostet, genau. Bei der Bali-Folge, wo genau diese Boote zu sehen sind.
Genau,
ich glaube, das Bobs war dann ein bisschen größer.
Ja, das war deutlich größer natürlich, aber und auch nicht
bunt. So sieht das dann eben aus.
Genau. So, und Bob erzählte mir dann, dass er eigentlich hat er keine Lust mehr weiterzufahren. Aber dadurch, dass die ganze Geschichte schon so einen unglaublichen Aufwand und Zeit gekostet hatte, also Boot bauen und die Segeleider, aber wie gesagt, das mit Chico, das hat ihn so geschockt, dass er also fast in Depressionen verfallen war. Aber als ich noch da war, sagte er dann auch irgendwann, nein, er wird lossegeln. Mhm. Und das hat er dann, und dann musste er aber sich erstmal wieder eine neue Crew zusammensammeln. So, und da kam der Albrecht wieder ins Spiel, weil Albrecht hat dann letztendlich den Platz von dem Chico eingenommen. Mhm. Und die sind dann ein paar Monate später, sind sie dann von Bali tatsächlich nach Madagaskar gesegelt.
Das sind ja dann auch endlos viele tausend Kilometer.
5600 Seemeilen sollen es sein. Wahnsinn. Von Bali aus.
Unglaublich.
Dazwischen liegen nur ein paar Inselchen, aber sonst offenes Meer.
Unglaublich. Ja, also ein sehr umfangreicher und unendlich spannender Einblick in eine Welt, die, glaube ich, nicht jedem und sehr, sehr wenigen Leuten nur irgendwie mal offenbart wurde. Ganz spannend.
Man kann es sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, einfach weil wir ganz andere Mittel haben. Allein diese Kommunikation, Möglichkeiten, die wir heute haben, wo vieles gar nicht passiert wäre, wenn, ja. Zum Handy greifen, irgendwo anrufen.
Also ich kann da wirklich nur meinen Hut ziehen und natürlich sagen, vielen Dank, dass du es erzählst. Ich glaube, das ist eine unglaublich spannende Geschichte gewesen. Ich glaube, wir wollen in den nächsten Folgen nochmal, wie du gerade schon angedeutet hast, auf sowas eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich eine Welt, die du da offenbaren kannst, die ganz wenig Leute nur erlebt haben. Und ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, weil das war sehr, sehr, sehr spannend.
Okay, war für mich auch schön, mal die ganze Sache wieder hochzuholen. Und gerade eben habe ich noch an Bob wieder eine WhatsApp geschickt. Weil ich von ihm vor 2 Tagen eine bekam. Der sitzt inzwischen, also er lebt teilweise immer noch auf Bali, hat da ein Haus und verbringt aber die größte Zeit in Kythera. Das ist eine griechische Insel. Und dort ist er jetzt auch wegen Corona hängen geblieben, was ihm aber sehr gut gefällt.
So. Hat ihm aber in der Zwischenzeit hat er wahrscheinlich noch zig Abenteuer erlebt. Er hat
zig Expeditionen noch gemacht. Kann man dann googeln.
Ja.
Also ich glaube, die letzte, da ist er von Kythera, es liegt jetzt auch schon einige Jährchen zurück, ist er von Kythera nach Kreta gesegelt, weil das noch keiner gemacht hatte.
Okay.
Also auch wieder mit einem Boot, was nach uralten Vorbildern gebaut worden ist.
Wahnsinn. Also das ist seine Passion.
Genau.
Seine und man muss auch sagen, natürlich hat man durch ihn und durch Menschen wie Thor Heyerdahl Erkenntnisse gewonnen, die einem heute unglaublich erscheinen. Ne? Dass man so eine Bewegung stattgefunden hat zu einer Zeit, wo man sich einfach nicht vorstellen kann. Echt faszinierend. Also,
genau. Wobei Thor Heyerdahl der bessere Vermarkter war, weil Bob Hopman ist sicherlich nicht so bekannt. Aber er lebt noch, was Thor Heyerdahl ja nicht mit.
Ja, das stimmt. Und heute haben wir ihn ein bisschen besser kennengelernt und das ist ja auch irgendwie eine ganze Menge wert. Vielen Dank dafür und ja, ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Geschichte, weil das war wirklich unglaublich spannend. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Was? Was? Was?